HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Ulla Hahn, Befreite. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ulla Hahn, Sie sind eine ganz seltene Mischung. Lyrikerin und Romanautorin und in beiden Genres erfolgreich. Was fällt Ihnen denn eigentlich leichter, ein Gedicht zu schreiben oder einen Roman?
Ein Gedicht. Ich müsste lügen, wenn dem nicht so wäre. Aber man sucht sich den Stoff, beziehungsweise ich suche mir den Stoff nicht aus. Ich habe ja nicht da gesessen und gesagt, jetzt muss ich aber irgendwann mal einen Roman schreiben. Nein, irgendwann ist das Gefühl da, jetzt kommst du mit der sogenannten kleinen Form nicht weiter. Und dann drängt sich das auf, dass man sich dann im Erzählen versucht.
Vor einigen Monaten haben Sie den letzten Band der vierteiligen Hiller-Palm-Saga vorgelegt. Wir werden erwartet, heißt er, der Band. Sie zeichnen in dieser Bildungs- und Aufstiegsgeschichte ein Panorama der 50er bis 70er Jahre. Was fällt Ihnen spontan ein, Ulla Hahn, wenn jemand von der Generation der 68er spricht?
Dann fällt mir spontan ein, dass die Menschen, die sich zu dieser Generation zählen, zählen müssen, einfach weil sie da involviert waren, dass sie hoffentlich sehr viel gelernt haben. Dass sie gelernt haben, dass Träumen wichtig ist und dass wir weiter träumen sollen, aber dass wir nie wieder verwechseln dürfen, die Träume mit der Realität. Dass wir nicht so tun sollen, als könne man mit Worten die Wirklichkeit verändern. Und das ist, sieht man ja auch heute wieder. Wenn da diese Heilsverkünder kommen, heute Populisten genannt, ist eine höchst gefährliche Sache. Wenn sie aber das einmal erlebt haben, und das war ja die 68er-Geschichte so, ich meine, wenn sie einmal Rudi Dutschke gehört haben, der war ein begnadeter Redner, der war ein begnadeter Träumer. Aber das Träumen verändert nicht die Realität. Und wenn Sie das einmal begriffen haben, dann fallen Sie auch auf diese Populisten oder diese Schwätzer wirklich nicht mehr rein.
Hilla, ihr alter Ego, ist die Tochter des Hilfsarbeiters Josef Palm, der einerseits hart und brutal ist, andererseits aber auch sehr verständnisvoll und künstlerisch durch die Bände hindurch. Er taucht in einer Szene ihr Gesicht in die Buchstabensuppe mit den Worten, da hältst du den Ding Buchstabe. Rote Flecken auf Wangen und Nase bleiben, lebenslänglich. Hat sich das so abgespielt?
Ja, das hat sich so abgespielt. Mein Vater war ein verzweifelter Mensch. Und als Kind und Jugendliche können sie, oder als sehr junge Jugendliche, konnte ich, oder es geht wahrscheinlich jedem so, kein Verständnis entwickeln für Eltern. Eltern sind gesetzte Größen. Eltern sind nicht etwas, das eine Vergangenheit hat. Und diese vier Bände haben mich auch dazu geführt, mir ein Verständnis für die Eltern zuzuschreiben. Und das ist auch etwas, was ich mit Dankbarkeit gelernt habe, dass man nichts weiß von einem Menschen, wenn man nichts weiß von seiner Vergangenheit. Wo kommt der Mensch her? Wie ist er zu dem geworden, wie er jetzt ist? Und da muss man sehr vorsichtig sein, sich ein Bild oder ein Urteil über einen Menschen zu machen, wenn man nichts von ihm weiß.
Ihre Mutter ist ängstlich, freudlos und streng katholisch, wie die meisten anderen Personen in dem kleinen Städtchen Donndorf am Rhein, gemeint ist Monheim am Rhein, auch sind. In den drei anderen Bänden, Das verborgene Wort, Aufbruch und Spiel der Zeit, erfahren die Leserinnen und Leser, wie Hilla um Zugang zur Bildung kämpft, wie sie die emotionale und geistige Enge verlässt, um zu studieren. Berührung, Zärtlichkeit, die war nicht angesagt, Ulla Hahn, oder?
Nein, das gab's nicht.
Fließen die Bilder aus Ihnen heraus oder suchen Sie mühselig nach Wörtern? Wie ist das?
Erstmal fließt es, das ist der erste Schritt, ganz wichtig. Dann kommt die Politur. Ich versuche mir das immer so zu erklären wie ein Bildhauer, der aus einem Marmorblock das Porträt schlägt. Und das wird dann immer feiner, die Arbeit wird immer feiner. Und zum Schluss natürlich, zum Schluss suche ich natürlich nach dem Klang, ja, der sein muss, nach dem treffenden Wort, ja. Das Schreiben, das ist auch letzten Endes, ja, das, was der Zufall, das ist ja ein sehr schönes Wort, Zufall, was zufällt, ja. Also die Altvordern haben vom Musenkuss gesprochen. Letzten Endes kann man sich darum bemühen, aber das kleine Zipfelchen, das ist, wenn Sie so wollen, ein Christ würde sagen, Gnade.
Sie beschreiben hier Ihre eigene Geschichte, das kleine Mädchen und die Eltern sind autobiografisch im weiteren Sinne.
Ja, der familiäre Kern, auch mein Bruder zählt noch dazu, die Tanten und Cousinen leicht verfremdet auch.
Aber es ist nicht nur autobiografisch, sonst wäre es ja auch kein Roman.
Nein, das wäre auch langweilig, wissen Sie. Man muss sich ja auch selbst ein bisschen Vergnügen bereiten beim Schreiben. Ja.
Aber hat sich jemand wiedererkannt dann trotzdem und sich bei Ihnen beschwert?
Das Komische ist, ja, dass sich Menschen wiedererkannt haben, die es überhaupt nicht gibt, die erfunden waren. Das war sehr komisch. Und meine eine Cousine, die hat etwas gezuckt, weil die sich wiedererkannte, aber sagte, das habe ich doch gar nicht so erlebt und so konnte man ausbügeln. Und das Schöne war dann, als ich in Monheim, also Donndorf, die Bücher vorgestellt habe, kamen nachher Monheimer und sagten, sag mal, kannst du mich nicht mal reintun in dein nächstes Buch?
Mensch.
Genau.
Sie beginnen jeden ihrer Bände mit Lomajon, was übersetzt heißt für die Nicht-Kölner unter uns, lasst uns gehen, los geht's. Machen Sie sich damit Mut? Machen Sie anderen Mut?
Weiß ich nicht. Das ist so etwas wie ein Leitmotiv in der Musik, nicht wahr? Das macht einfach Spaß, Lomajon, und es endet ja auch immer wieder damit, nicht wahr? Ja, das ist wie ein Motto. Ja, das ist ja auch ein schöner Ruck, ja, sowas wie ein Rippenstoß.
Ja, ne? So eine Ruckrede.
Lomajon. Ne?
Ja. Ja. Was steckt denn hinter dem Titel Wir werden erwartet?
Ja, das glaube ich, dass Sie das gerne wissen möchten, aber da operiere ich in der Tat wie in einem Gedicht. Das ist ja der letzte Teil und das ist ja wirklich auch ein Teil, die anderen Teile sind ja wesentlich umfangreicher. Wir werden erwartet, sind ja nur ein paar Seiten und das lässt ja sehr offen, wer da was wo erwartet, nicht wahr? Und ich werde jetzt den Teufel tun, das zu interpretieren. Ich habe natürlich meine Ansicht, Sie können Ihre da rein. Wissen Sie, das ist das Schöne daran, an einem Gedicht, das lebt ja von den Konnotationen. Und dieser Titel, Wir werden erwartet, wenn ich den jetzt festlegen würde, das wäre langweilig.
Schade.
Ja, aber waren dann
das die letzten Worte Hugos?
Nein. Was würden Sie denken, was es ist?
Ich weiß es nicht, man kann viel reininterpretieren. Wir werden erwartet. Kann sein, dass die auf uns warten, uns erwarten.
Mhm.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ja. Ich würde aber sogar sagen, wenn ich jetzt doch anfange zu interpretieren, wir werden nicht nur erwartet, wenn wir eigentlich nichts mehr erwarten vom Leben, sondern wir werden ja eigentlich erwartet, wenn wir nur um die Ecke gehen, können wir von etwas erwartet werden. Das heißt, ich plädiere damit auch für eine große Offenheit. Denn erwartet, also wird man eigentlich immer. Mit jeder Begegnung, die man mit einem Menschen hat, wird man erwartet. Und ja, diese Erwartungshaltung, die möchte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen. Und nicht nur auf ein Ziel hin, sondern auf viele Begegnungen.
Bevor Hugo Breidenbach im vierten Band an einem Autounfall stirbt, hat Hilla Palm mit Revolution gar nichts am Hut. Die beiden sind verliebt, die studieren fleißig. Wie war das bei Ihnen, Ulla Hahn? Haben Sie auch erst mal beobachtend an der Seite gestanden, als Sie studiert haben? Haben Sie auch mal geguckt?
Ja, und dieser Hugo Breidenbach, der ist eine Kunstfigur, die sich aber zusammensetzt auch und verfremdet ist. Aber in der Tat habe ich die 68er als eine verliebte und zukunftsfrohe Studentin erlebt. Es gibt auch in dem Buch irgendwo den Satz, mit verliebten Leuten ist keine Revolution zu machen. Und das ist auch meine wirkliche Überzeugung. Das war eine wunderbare Beziehung. Und wir haben überall, wie man das in der Soziologie nennt, so als teilnehmende Beobachter sind wir mitgeschritten. Und da hat man natürlich so einiges mitgekriegt, nicht wahr? Mhm. Und das wird ja auch in beiden Bänden ausbuchstabiert, nicht? Da geht es da um die 68er-Zeit im Spiel der Zeit und im Wir werden erwartet, geht es dann weiter in eine ideologisch fixierte Richtung. Ich weiß nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen.
Da reden wir gleich drüber.
Wahrscheinlich doch.
Wir machen jetzt mal eine Wortpause und hören Musik. Ja. Sie haben uns nämlich auch Musik mitgebracht. Und zwar als erstes haben Sie sich gewünscht, We Can Work It Out von den Beatles. Das Leben ist kurz, da ist keine Zeit zu streiten und zu kämpfen, mein Freund. Ist das das, was Sie damit sagen wollen?
Ja, das hat ja auch noch eine Vorgeschichte, dieses Lied. Und zwar war das eine erschütternde Begegnung mit einem Germanisten, spezialisiert auf Barock. Das war Gerhard Fricke in Köln, der im Dritten Reich, im Nationalsozialismus, eine sogenannte Brandrede gehalten hat zur Bücherverbrennung. Das wusste ich nicht. Und die Seminare, die er gemacht hat, die waren wundervoll. Also wie er uns die Dichtung, vor allen Dingen Gryphius, von dem ja auch der Titel des Buches ist, Spiel der Zeit, wo ich diese Geschichte von Fricke erzähle, der war wirklich ein Vorbild. Der hatte Vorbildcharakter, so wie er uns Dichtung nahegebracht hat. Und der wurde jetzt eines Tages, damals gab es ja diesen Begriff, eine Vorlesung wird gesprengt. Nannte man das. Da wurde er vorgeführt, auch mit dieser Rede, die er gehalten hat. Und ich war natürlich erschüttert. Und Hugo im Buch, der Freund von Hiller, begleiten Fricke aus diesem Tumult heraus und er gibt uns dann die Rede, die er gehalten hat. 65, da war ich noch nicht an der Uni, aber Hugo hatte die schon, uns diese Rede gegeben und wo er sich selbst versucht hat, das zu erklären und seinen Schülern, also seinen Studenten. So. Und das geht dann wieder eine Weile gut und dann eines Tages kommt jemand und soll ein Referat halten und der statt eines Referats spielt der dieses We can work it out. Ab. Er will ihn provozieren. Es wurden die Vorlesungen nicht mehr gesprengt, sondern sie wurden, wie man das dann auch nannte, umfunktioniert. Und er wollte also diese Vorlesung umfunktionieren, aber das wollte er im Grunde genommen nicht, sondern er wollte provozieren. Er wollte sehen, was macht dieser Fricke jetzt. Und der hat da unglaublich souverän reagiert, indem er uns sehr klar gemacht hat, also er hat den Text gelesen, er hat den Text übersetzt, er hat den Text verschränkt mit Gryphius-Texten und hat uns einen kleinen Vortrag gehalten, in der Kunst veraltet nichts. Ja, er hat also wirklich den Lennon geadelt, auf eine Stufe mit Gryphius gestellt und hat Gryphius in die Nähe der Neuheit von Beatles gerückt. Und das hat sich mir sehr eingeprägt. In der Kunst veraltet nichts und das ist auch wirklich der Fall. Und es gibt keine zeitliche Rangfolge, sondern wenn, dann eine ästhetische. Und wie er dann auch diesen Text mitgesungen hat, also wie er aufgegangen ist in diesem Text, ja, es war großartig. Und das war auch etwas, was ich da gelernt habe. Wie kann jemand so irren und dann trotzdem so wunderbar die Dinge erklären? Hat er das damals auch schon gemacht mit Gryphius? Konnte er im Dritten Reich den Gryphius genauso erklären wie uns auch und gleichzeitig die Bücher verbrennen? Geht sowas? Ja? Es ist mir bis heute ein ungelöstes Rätsel.
Dann hören wir jetzt mal den Beatles-Song.
Ja. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way. Run the risk of knowing that I love.
can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Ulla Hahn, Ex-Kommunistin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ihr alter Ego Hilla Palm sammelt in einem Heft schöne Wörter und schöne Sätze. Das finde ich richtig klasse, das hat mir gut gefallen. Führen Sie auch ein solches Heft?
Das sehen Sie ja. Ich habe immer ein Heft dabei. Also das ist nicht nur für schöne Wörter, schöne Sätze, aber das ist etwas, was ich von Erich Fried gelernt habe. Erich Fried, den ich auch sehr, sehr gemocht habe und mag. Also diese Liebesgedichte von ihm, die sind wirklich wunderschön. Als einen der ersten habe ich Erich Fried meine Gedichte gezeigt, so in den 70er Jahren. Und der hat mir folgenden Rat gegeben. Schreib immer alles sofort auf, wenn dir etwas durch den Kopf geht. Glaube nicht, dass, wenn du abends am Schreibtisch sitzt, das noch einmal wiederkommt. Und das ist mir wie Zähneputzen, ist mir das zur zweiten Natur geworden. Sie sehen hier, wenn ich dann unterwegs bin, das Ding nicht mitnehmen wollen, habe ich meine kleinen Zettel dabei. Ja, das muss sein.
Ulla Hahn betreibt eine Zettelwirtschaft, wie ich sehe, sehr erfolgreich. Es sind viele Zettel, die Bahnfahrt war lang, da kann man viel aufschreiben. Wer ist eigentlich Ihr erster Leser? Ihr Mann Klaus von Donani oder Ihr Bruder in Köln, Hohlweide oder Ihre Schwägerin?
Nein, mein erster Leser ist mein Mann, ja.
Im vierten Buch ist das Glück perfekt. Hiller verlobt sich mit einem Märchenprinzen aus wohlhabendem Haus. Den hätte ich ja auch gern gehabt. Oh Mann, ist der nett.
Ja, ne?
Das hätte es ja schon sein können. Punkt, Ende, Schluss. Ja. So kommt es aber nicht.
Nein.
Hugo Breidenbach stirbt bei einem Unfall, der muss sterben. Warum, Ulla Hahn?
Wäre Hugo, beziehungsweise wäre diese Geschichte am Leben geblieben, wäre mein ganzes Leben vollkommen anders verlaufen. Ich glaube, der vierte Band hätte sich erübrigt. Das wäre mit dem Spiel der Zeit zu Ende gewesen. Aber durch den Tod von Hugo gerät Hiller in eine wirkliche existenzielle Krise. Es ist Leere. Diese Leere muss gefüllt werden. Und zunächst verzweifelt sie. Sie verliert ihren Halt im Glauben vollkommen. Das ist mit Hugo noch verstärkt worden. Die beiden üben so einen Katholizismus aus. Also sie nennen das selber in ihrem Jargon heidnisch-katholisch. Also ich meine, sie tun ja alles, was eigentlich strengstens verboten ist. Ja, sie leben ja munter und sexuell fröhlich zusammen.
Ja, aber sie sind auch sehr katholisch.
Ja, wenn man das alles ernst nehmen würde, wären sie längst exkommuniziert, wenn sie so wollen, ja.
Aber nun,
das,
ja.
Das tun sie nicht, ja. Sie sind nicht religiös, aber fromm.
Mhm. Sehr.
Nicht wahr? Und das leben sie auch sehr fröhlich und bewusst und mit ihren Kerzen im Dom und mit Musik. Ich meine, das wird ja auch in, ich glaube, das ist dann auch in Wir werden erwartet, als sie dann ihre Romreise machen.
Das ist in Werden erwartet.
Ja, wir werden erwartet. Da kommt ja auch diese Distanz zu diesem Pomp und sie besuchen da den Petersdom, nicht wahr? Und das gefällt ihnen überhaupt nicht. Hugo ist ein Vertreter der sogenannten Kenosiskirche, also der Kirche der Armut, Dritte Welt und so weiter und so fort. Ja, und das gibt ihnen Halt und das gibt ihnen auch eine zusätzliche Verbindung, die zerbricht. Was findet Hiller jetzt? Hiller sucht. Hiller macht sich auf die Suche. Was gar nicht geht bei ihr, sind die Unverbindlichkeiten der 68er, diese Übertreibungen. Das geht nicht. Sie sucht eine wirkliche Struktur. Und wo findet sie diese Struktur? Die findet sie bei der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei. Da gibt es eine Frau, Marga, die findet sie attraktiv. Die unterscheidet sich von diesem flatterhaften Nippen an allem Möglichen. Und was findet sie da noch? Sie findet da alte Genossinnen und Genossen, die schon gegen Hitler gekämpft haben. Und das war sehr beeindruckend. Das ist jetzt auch wieder sehr autobiografisch. Ich habe da auch wunderbare Menschen kennengelernt in der Kommunistischen Partei. Und die bleiben auch unangetastet, auch von der Tatsache, dass ich der Partei ja dann doch schnell den Rücken gekehrt habe.
Naja, Sie haben von 71 bis 76 für die Deutsche Kommunistische Partei Plakate geklebt, haben vor Werkstouren agitiert, haben Ihren Doktorvater deswegen verloren, Ihren Hiwi-Job an der Uni.
Ja.
Und Sie haben, Ulla Hahn, ein Berufsverbot riskiert, denn gab es ja den sogenannten radikalen Erlass.
Ich habe das Berufsverbot beinahe gehabt. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Da war der damalige Kultursenator, jetzt ist der Name weg.
Sie sind ja von Köln nach Hamburg gezogen.
Ja, ich bin von Köln nach Hamburg gezogen, weil es nur in Hamburg war Brikleb, der Heine-Forscher, der war quasi so ein Sammelbecken für alle versprengten Linken.
Und weil Köln war ja Feierabend dann.
Köln war Feierabend, Köln war absolut Feierabend. Ich dachte also, ehe ich jetzt weiter mich hier rumschlage, die war schon fast fertig, diese Doktorarbeit, zur Funktion der Sprache im Spielfilm, tust du lieber etwas Vernünftiges. Vernünftiges. Man kann jetzt leider meine Anführungsstriche nicht sehen im Radio. Und schreibst eine Doktorarbeit über... Moment, ich muss mich jetzt ganz scharf konzentrieren, damit ich diesen sagenhaften Titel wieder zusammenbastle.
Aber haben Sie Ihre Doktorarbeit nochmal komplett neu angefangen?
Ja, natürlich. Ich habe ein völlig neues hanebüchenes Thema, habe eine völlig neue Doktorarbeit geschrieben.
Ich habe jetzt wirklich Schwierigkeiten. Ich weiß immer nicht, was ist Hilla Palm und was ist Ulla Hahn?
Haben Sie völlig recht, muss man auch nicht.
Ganz viel ist da Ulla Hahn,
ja.
Aber nicht alles.
Ich würde sagen 90%.
Ziemlich viel, ja.
Ja. Also die Charakterisierung dieser Frau, das kann man schon so ziemlich 1:1.
Sie sind nach Hamburg gegangen, Sie haben sehr getrauert. Ist das denn Realität, dass Ihr Freund gestorben ist?
Ja.
Das war auch Realität?
Ja.
Das heißt, diese Trauer, die Sie da beschreiben, ist ja eine unglaubliche Trauer, eine unglaubliche Gefühl von, was soll ich jetzt eigentlich machen? Was ist jetzt mit meinem Leben? Wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin? Das fand ich schrecklich. Ich habe das gelesen und fand es furchtbar und habe immer gedacht, mein Gott, wie alleine. Jetzt ist sie so weit gekommen und jetzt ist es alles weg.
Mhm.
Ja, was natürlich nicht weg war, ist ja ein Fundament.
Aber wertlos. Da. Wertlos war
in dem Moment.
In dem Moment, ja.
Und Sie sind dann nach Hamburg gegangen, haben Kommunisten kennengelernt. Erinnerlich ist mir auch dieser Mensch, der ältere Herr, der den Rücken ganz kaputt hatte. Und da waren Sie auch sehr nachhaltig beeindruckt.
Mhm.
Das ist, und viele haben das auch geschrieben, der vierte Band. Ulla Hahn hat 3 ganze Bände gebraucht, um den vierten schreiben zu können, um zu erklären, warum sie in die DKP eingetreten ist.
Mhm.
Das ist so, ne?
Mhm. Ja. Ist in der Tat so, weil da jetzt einfach so ein paar, wie das ja oft ist, so ein paar Anekdoten zusammen zu schreiben und daraus Schlüsse zu ziehen, das war mir zu wenig. Da musste man zurück.
Sie haben das sehr gut gemacht. Das sind ja Bildungsromane, Befreiungs- und Bildungsromane, wie ich finde.
Befreiung ist ein so wichtiges Stichwort. Ich hätte nie geglaubt, dass mich das Schreiben dieser 4 Bücher, es war wirklich so, ja, als hätte ich einen Sack nach dem anderen abgeworfen. Ich habe mich dadurch wirklich verändert und empfinde das als ein riesiges Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe, aber wo natürlich viele Menschen auch mitgewirkt haben.
Und manche sagen, Schreiben ist Therapie.
Ach, das ist es auch. Wenn man wirklich so schreibt, damit es manchmal wehtut. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, ich habe manchmal, wenn ich das geschrieben habe, nicht mehr weiterschreiben können, weil ich nochmal richtig geheult habe, weil mir nochmal schlecht war. Es musste geschrieben werden. Und ich kann wirklich jedem raten, weil Stichwort Therapie aufzugreifen, wenn Sie etwas bekümmert, wirklich aufschreiben. Es gibt ja im Deutschen das schöne Wort, sich etwas von der Seele schreiben, etwas abschreiben. Das hat eine negative Bedeutung. Ich schreibe dich jetzt ab. Aber es hat auch einen unglaublich positiven Effekt.
Im Finanziellen hat das einen durchaus positiven Effekt. Ich schreibe es ab.
Ach so, richtig.
Ja. Wir haben durchaus da mehrere Bedeutungen.
Ja.
Es gibt für mich eine zentrale Stelle in dem Buch. Einst hatte ich mich von der Tochter zu keiner Tochter machen wollen. Dann hatte ich die Eltern zu Eltern ihrer Tochter machen wollen. Jetzt wollte ich die Tochter meiner Eltern werden. Das finde ich für mich eine ganz, ganz wichtige Stelle. War das der Grund, Kommunistin zu werden, sich zu den proletarischen Wurzeln zu bekennen?
Ganz genau. Ganz genau. Schauen Sie, im Unterschied zu dieser Studentenbewegung, der sogenannten 68er-Bewegung, waren natürlich in der Deutschen Kommunistischen Partei, es gab ja auch andere kommunistische Bildungen, nicht? Zum Beispiel der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Herr Kretschmann, der war ja im KBW, der war ja in dieser radikalen China zugeordneten Bewegung. Herr Kretschmann. Sowas hätte ich nie machen können, ja, mit Pol Pot und Kambodscha und all. Oh. Nein, ich kannte ja wirklich Menschen, die ihr Leben eingesetzt hatten gegen Hitler. Und mit denen hatte ich ja auch zu tun. Und da dachte ich immer, meine Güte. Und natürlich war die DDR der Nachbarstaat. Da dachte ich ganz naiv, was wäre aus meinem Vater denn geworden, wenn er in der DDR gewesen wäre? Was hätte er da für Chancen gehabt? Davon war ich überzeugt. Und für diese Leute etwas zu tun, damit die sogenannten kleinen Leute, oder ich habe mal gesagt, kleine Leute groß machen. Ja, das war das, was ich da wollte. Und ich meine, ich buchstabiere das ja auch aus. Wir werden erwartet, dieser Besuch in der DDR war ja dann wirklich ein brutales Augenöffnen.
Ernüchternd.
Ja, ernüchternd ist noch ein Euphemismus. Das ist noch schön gefärbt. Das war schlimmer. Meine Güte.
Ja. Meine Güte. Das wollen wir jetzt mal wirken lassen. Wir kommen gleich noch mal auf die 68er. Aber Sie haben noch eine Musik mitgebracht, und zwar We Shall Overcome von Joan Baez. Was verbinden Sie damit, Ulla Hahn?
Naja, das war ja im Grunde genommen die Hymne der 68er Jahre, die alle vereint hat, egal aus welcher Richtung man kam, so zum Schluss von Kundgebungen wurde gesungen, We Shall Overcome.
Would you like to sing We Shall Overcome?
An den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Ulla Hahn, Einzelgängerin. Ulla Hahn, 5 Jahre waren Sie Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei. Was war denn eigentlich der Anlass für Sie, Ihr Parteibuch zurückzugeben?
Der Hauptanlass war eine Reise in die DDR, und zwar mit dem sogenannten Demokratischen Kulturbund der Bundesrepublik. Das war ein Ableger des Demokratischen Kulturbundes der DDR. So, das war so eine sogenannte Bündnisorganisation, so nannte man das damals, wo man Bündnispartner langsam in die richtige Richtung buxieren musste. So, und dann hat man da wirklich aber auch alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Denn man hat uns da die Errungenschaften des Sozialismus vorgeführt. Das heißt, man schwelgte da in Saus und Braus, sah aber gleichzeitig natürlich, man hatte ja offene Augen, wie der real existierende Sozialismus im Alltag tatsächlich daherkam. Und das schlimmste Ereignis damals war, dass wir in einem wunderbaren Club dieses Kulturbundes zum einem Dinner geladen wurden. Und dann saß der Fahrer, der uns die ganze Zeit schon gefahren hatte, der saß draußen vor der Tür und aß seine Stullen. Und dann habe ich, geht doch nicht. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, also warum kommt der Mann hier nicht zu uns und isst mit uns? Erstarrteste Mienen. Ich habe aber nicht locker gelassen. Und dann, ich kürze das jetzt sehr ab, also ich habe das auch wieder ausführlich, weil das so ein Schlüsselerlebnis war, in Wir werden erwartet, beschrieben. Und dann bekomme ich also die Erlaubnis, diesen Mann zu holen. Und dann gehe ich raus und sehe, wie der sich mit einem Kollegen unterhält und sagt, und wissen Sie, da kommt so ein Mädchen aus der BRD und will, dass ich mit denen da drinnen esse. Das war natürlich für mich der Schock überhaupt. Ja, also es hatte sich absolut nichts geändert. Nicht wahr? Die sogenannte arbeitende Klasse, die doch die Macht übernommen hatte, ja, die saß weiter vor der Tür und drinnen wurde getafelt. Schlimm.
So, das war für Ulla Hahn Anlass genug zu sagen, nein, macht euren Dreck alleine.
Ja, es kam dann noch einiges dazu. Und wenn Sie sagen Dreck alleine, da ist ja auch noch etwas dazu zu sagen. Was habe ich denn da konkret gemacht in dieser DKP? Ich habe gegen Mietwucher gekämpft und ich habe für einen Sandkasten in der Kegelhofstraße für kleine Kinder mich eingesetzt. Das waren meine revolutionären Taten. Also das stimmte vorne und hinten nicht zusammen. Ja, also riesige Wortschwelle, aber getan hat man dann das, was man auch in der CDU hätte tun können. Ja, denn so ein paar Schäufelchen dazu spenden, das war ja nun wirklich nicht die Welt, nicht die neue Welt.
Eine Partei ist immer auch eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Zielen, Aktionen und Plänen. Apropos Sandkasten. Sie würde ich eher als Einzelgängerin beschreiben. Liege ich da richtig?
Ja, da liegen Sie richtig. Ich glaube, wer so arbeitet wie ich, wer so schreibt wie ich, der muss sich immer wieder sehr stark zurückziehen. Meine Freunde wissen das auch. Und die bekommen dann, wenn ich wieder auftauche, eine Mail, bin wieder da. Es geht nicht anders. Wissen Sie, Sie können nicht abends irgendwie ein Fest machen oder irgendwo hingehen und sich über irgendwas vollkommen anderes unterhalten und dann am nächsten Morgen wieder in Ihre Welt eintauchen. Ich kann es nicht.
Im dritten Band, Spiel der Zeit, setzen Sie sich mit der Generation der 68er auseinander. Was wussten denn die 68er vom Arbeiterstand, Ulla Hahn? Sie kommen daher, was wussten die?
Ja, eben nichts, ne? Oder wirklich sehr wenig oder nein, eigentlich gar nichts. Das beschreibe ich ja auch immer wieder und deswegen konnte ich denen auch nicht auf den Leim gehen. Das war vollkommen unmöglich. Während natürlich in der DKP, das waren Arbeiter, nicht wahr? Das waren auch... Nein, nicht nur, aber in meiner Wohngebietsgruppe, in der ich war ja nicht an der Uni in der Gruppe, sondern in dem Wohngebiet, wo ich war, in Eppendorf.
Im feinen Eppendorf?
Ja, Moment mal, feines Eppendorf, das war damals noch vollkommen anders. In Eppendorf wohnte Ernst Thälmann, Arbeiterführer. Gibt's heute noch eine Ernst-Thälmann-Gedenkstätte? Und mein Mann, als der Bürgermeister war in Hamburg, hat dafür gesorgt, dass der Platz vor dem Haus, wo Ernst Thälmann gewohnt hat, heute die Gedenkstätte ist, in Ernst-Thälmann-Platz umbenannt wurde. Gegen den Widerstand auch seiner Partei. Aber für
meinen SPD. Wir müssen das immer dazu sagen. Ihr Mann ist Klaus von Dohnányi, war regierender Bürgermeister von Hamburg lange Jahre, ja. Gehört der SPD an.
Und war auch mal Bildungsminister, da habe ich ihn heftig bekämpft. 72.
Schön. Und er liebt sie trotzdem.
Das wäre ja noch schöner. Nein, und ich wollte noch anfügen, weil es für meinen Mann auch keine Widerstandskämpfer erster und zweiter Klasse gibt. Denn Hans von Dohnányi, sein Vater, ist ja von den Nazis und zwei Onkel sind Dietrich Bonhoeffer, sein Patenonkel, sind ja von und dann auch noch Klaus Bonhoeffer, sind ja von den Nazis auch ermordet worden, so wie Thälmann auch. Und wie gesagt, es gibt nicht Widerstandskämpfer erster und zweiter Klasse.
Lilo und Tim, das Hippie-Pärchen, das sich mit Smoke-ins, Sit-ins, Karma-Optimierung und Cannabis-Zucht die Zeit vertreibt. Wo haben Sie denn bloß Anleihen genommen für diese Gestalten?
Ach, diese Gestalten, die sind ja im Bekanntenkreis auch noch immer da. Ja? Und wissen Sie, das ist doch das Schöne, das kennt ja jeder. Wenn man da einmal anfängt zu erzählen, nicht wahr? Da kommt man von dem berühmten Hölzchen aufs Stöckchen. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht, da zu recherchieren. Also immer wieder zu sagen, Leute, wie war es denn bei euch? Auch in Wir werden erwartet, gibt es ja diese, und die ist auch fast 1:1 wahr. Ich habe das nicht erlebt, das habe ich von guten Bekannten. Die Frau ist heute eine bedeutende Diplompsychologin, die mir diese Geschichte mit Atif, diesem indischen Guru, da erzählt hat. Oh. Das sind ja die verrücktesten Geschichten und das haben die wirklich erlebt. Ja?
Auf Seite 375 schreiben Sie, Wörter können Taten erzeugen. Das Wort wird Ding. Das haben Sie damals erlebt. Das erleben wir jetzt wieder mit der ausgrenzenden Sprache der AfD.
Ja.
Was kann man dagegen tun?
Immer wieder klar machen, dass die Kluft zwischen dem, was Wörter sagen und dem, was in der Wirklichkeit passiert, diese Kluft, die muss immer wieder aufgezeigt werden. Und man muss immer wieder fragen, ja, liebe AfD, wenn die so etwas behaupten, was wollt ihr denn tun? Und das geht ja nicht nur von der AfD. Das geht überhaupt von allen. Das gilt für alle Parteien, die träumen, ob die jetzt in die rechte oder die linke Richtung träumen. Wie wollt ihr eure Träume realisieren, nicht wahr? Und wenn da so eine Frau von Storch macht, ja, notfalls muss man schießen, da wird einem schlecht, ja? Aber man hat sie dann wenigstens dahin gebracht, zu sagen, ja, was tut ihr denn? Und dann weiß man aber wenigstens, dann können sie sich nicht mehr hinter diesen großen Worthülsen, diesen Abstrakter verstecken. Man muss immer sagen, hier, konkret. Was wollt ihr denn?
Aber Sie haben vorhin gesagt, Wörter schaffen keine Realität. Die schwadronieren alle und bauen Luftschlösser, aber davon wird das Leben nicht besser.
Nein.
Jetzt schwadronieren die nicht, sondern sie benutzen eine Sprache, die ich finde gar nicht geht.
Richtig.
Und reißen damit Grenzen ein und etablieren etwas, was wir lange hinter uns geglaubt haben, jedenfalls ich. Das ist schwierig. Weil es natürlich auch Realität verändert.
Und genau dagegen muss man kämpfen. Und man darf auch nicht auf diesen Stil, den die versuchen zu etablieren, eingehen. Also ich finde auch diese teilweise ruppigen Auslassungen von Andrea Nahles finde ich auch nicht gut. Ja, dann kriegen sie eins auf die Fresse. Das geht nicht. Man muss dem schon Einhalt gebieten. Man darf nicht auf diese, ja, wie soll ich sagen, diese menschenverachtenden Diktionen darf man nicht eingehen, auf gar keinen Fall.
Die 68er haben den Frauen Freiheiten gebracht, Ulla Hahn. Wirtschaftlich, sexuell, gesellschaftlich. Was haben Ihnen die 68er persönlich gebracht?
Oh, Moment mal, was sind die 68er haben den Frauen Freiheit gebracht? Da müssen wir doch mal ein bisschen genauer hinsehen. Denn ich meine, zunächst war das ja so, dass diese Macho-Strukturen bei den 68ern kein bisschen anders waren. Ja, das hat sich ja dann stückweise entwickelt. Da war ich nicht beteiligt, weil ich da viel zu verliebt war und einen viel zu wunderbaren Menschen da bei mir hatte. Aber da haben die Frauen, also so eine Helge Sanders, die hat da wunderbare Dinge geleistet. Die Frauen haben da mit der Befreiung tatsächlich angefangen. Das ist richtig.
Ich wollte aber, sagen, aber als dann darf Folge man, von.
Ja, ja. Aber dann einfach zu sagen, die 68er, da muss man schon sagen, die Frauen in der Bewegung, da muss man das Wort Frauen auch wirklich mitnehmen.
Nein, man muss es, glaube ich, noch anders sagen. Infolge der 68er haben
ja,
die Frauen
weil,
dann...
Ja, weil das auch noch mal... Es war aber ja auch schon die Stimmung da. Es war ja schon so etwas am Brodeln, schon vorher. Es hat ja vor diesem magischen Jahr oder mythischen Jahr 68 hat es gegeben, die Ostermärsche. Da habe ich selbst auch mal an einem teilgenommen. Das war, glaube ich, 65 oder 66, weiß ich nicht mehr genau. Das ging ja da auch schon gegen den Vietnamkrieg, gegen die atomare Bewaffnung und so weiter und so fort. Und das war das eine. Dann gab es ja in der katholischen Kirche das Zweite Vatikanische Konzil. da wurde ja auch eine große Hoffnung mit verbunden, die sich dann aber ja nur doch sehr schnell erledigt hatte, leider Gottes. Aber es war schon so eine Stimmung für Aufbruch und Umbruch da, bevor das dann in 68 gipfelte.
Die Kirche, die Sie gerade erwähnt haben, zu der Sie immer eine enge Bindung verspüren, immer noch eine enge Bindung verspüren, die hat ihre Macht eingebüßt. Vermissen Sie da etwas?
Nein.
Sie würden gerne kirchlich heiraten, das geht aber nicht. Ihr Mann, Klaus von Donani, Dietrich Bonhoeffer, also urevangelisch, ist geschieden, Ihr Mann.
Ja.
Evangelisch wäre jetzt die Eheschließung kein Problem.
Moment mal, katholisch auch nicht, denn das ist ja alles viel, viel verzwickter und verzwackter. Da mein Mann nie kirchlich geheiratet hat.
Ah.
Ja, also die erste Frau ist tragisch und sehr jung gestorben. Von der zweiten Frau ist er geschieden. Aber da er die nie kirchlich geheiratet hat, ist er gar nicht verheiratet gewesen.
So, und warum können Sie jetzt nicht kirchlich heiraten?
Doch, wir können kirchlich heiraten.
Und warum tun Sie es nicht?
Vielleicht tun wir es ja noch. Vielleicht zum 90. Geburtstag meines Mannes.
Mit der Digitalisierung korreliert eine endlose Weite. Brauchen wir mehr Enge zum Überleben?
Wir brauchen nicht mehr Enge, aber wir brauchen mehr Halt, um zu überleben. Wenn Sie in die Weite gehen und Ziele haben oder Ruhepunkte haben, dann kann Sie das sehr weit tragen. Also das Wort Enge streichen, aber Halt. Mhm. Halt brauchen wir. Halt und Ziele. Also nicht einfach so umherschweifen und mal gucken, wo man ankommt. Kann man mal machen, aber Halt nicht aus den Augen verlieren.
Sitzen Sie schon am nächsten Buch, Ulla Hahn?
Sage ich nicht.
Och, wie schade. Ja. Hiller Peim gibt's ja nicht mehr, ne?
Nein, definitiv nicht. Oh, das wäre ja. Nein, nein. Und sie wird auch nicht auferstehen von den Toten.
Nein,
nicht Ostern.
Nein, gut. Sie haben sich noch eine Musik ausgewählt, nämlich den Anfang des Forellenquintetts von Franz Schubert. Was verbindet Sie damit?
Ja, also mit diesem speziellen Stück verbindet mich auch ein Ereignis, das ich damals auf dieser DDR-Tour hatte. Da waren wir eingeladen bei einem sehr reichen, einflussreichen Menschen in der DDR. Und der, ich kürze das jetzt sehr ab, das auch wieder nachzulesen. Ich mache jetzt dauernd Reklame hier für meinen Wir werden erwartet. Aber das sind ja alles so Schlüsselerlebnisse, die man da auch dann nochmal nachlesen kann. Der spielte das Forellenquintett und sang dazu die Internationale. Was wirklich schräg und schrill war. Und was wollte er uns damit sagen? Da kann man ja wieder lange drüber spekulieren. Naja, erstmal, dass das absolut nicht zusammenging, klar. Aber dieses Forellenquartett ist ja nach einem, also dieses Lied, die Forelle, ist ja nach einem Gedicht von Schubert. Schubert, der dieses Lied schrieb auf dem Hohen Asberg, wo er wegen regimefeindlicher Umtriebe gesessen hat, 10 Jahre lang. Und wenn man dieses Lied, und ich glaube, das wollte uns dieser Mensch damals zu verstehen geben, wenn man diesen Text interpretiert, da wird ein Fisch mit Tücke gefangen und der Angler sieht vom Ufer aus zu. Damit wollte er uns etwas zu verstehen geben. Und das fanden wir dann doch wirklich außerordentlich raffiniert. Und jedes Mal, wenn ich das Forellenquintett höre, denke ich an diese Begebenheit. Aber auf der anderen Seite, was viel wichtiger ist, auch in der Gegenwart, ist, dass ich Schubert liebe, wirklich liebe. Und ich habe ja jetzt dem Philharmonischen Staatsorchester in Hamburg, Kent Nagano hatte mich damit beauftragt, einen neuen Text zu schreiben zu der Zwischenmusik von Schuberts Rosamunde. Und das war wundervoll. Und da habe ich mich mit Schubert, seinem Leben, nochmal sehr auseinandergesetzt. Und das ist das, was ich jetzt als Letztes dann auch geschrieben habe, nicht wahr? Und diese Schubert-Begeisterung, die wird mich wohl noch zu dem einen oder anderen Text tragen.
Wie schön. Bevor wir das jetzt spielen und gut zuhören, möchte ich mich verabschieden von Ihnen, Ulla Hahn, und mich bedanken für dieses sehr schöne, sehr gute, offene Gespräch. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.